Zwei Generationen zurück, Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts. Mein Großvater war Grundstücks- und Mühlenbesitzer, geboren 1826 in Steinigt-Wolmsdorf. Der Ort liegt eingebettet in das malerische Oberlausitzer Bergland und ist heute eine Gemeinde im Landkreis Bautzen im Südosten des heutigen Freistaates Sachsen. An jedem Sonnabend besuchte er zu Fuß den Bautzener Getreidemarkt, wo er sein Getreide einkaufte. Dort traf er immer den Mühlenbesitzer Zumpe, mit dem er sehr gut befreundet war. Zumpe war der Vater des 1850 in Oppach geborenen Dirigenten, Komponisten und Wagner-Schülers Hermann Zumpe, von dem ich später noch erzählen werde. Durch ihn kam mein Vater schon in jungen Jahren in Kontakt mit der Musik, die ihn sein Leben lang begleiten sollte. Aus der Ehe meiner Großeltern gingen eine Tochter und 5 Söhne hervor. Das Leben in der Familie war durchweg harmonisch. Bei der allgemeinen mangelhaften Beleuchtung bildete der Kienspan die einzige Lichtquelle, befestigt an einem eisernen Ring an der Wand. Im Schein dieser kümmerlichen Funzel las Großvater abends das Bautzener Wochenblatt im Ohrenlehnstuhl, während das übrige Zimmer in Rembrandtschem Halbdunkel lag. Erst später kamen Öl- und Petroleumleuchten auf. Jeder Tag wurde mit einem Abendgebet beschlossen. Während seine Brüder Landwirte wurden, sehnte sich unser Vater nach einer höheren Bildung. Er war überglücklich, als er 1867 am landstädtischen Seminar in Bautzen aufgenommen wurde und sein künstlerisches Studium aufnehmen konnte. Die kleine Universität wurde als Internat geführt, wo unser Vater sich schnell einlebte. Die Disziplin war damals strenger als heute. Schlafsäle und Waschräume waren im Winter eiskalt. Urlaub gab es nur sonntags von 12 Uhr bis 19 Uhr. Unser Vater nutzte diesen Zeitraum für einen Besuch in der Heimat. 3 Stunden Fußmarsch musste er für den Weg nach Steinigt-Wolmsdorf auf sich nehmen. Dort angekommen, konnte er im Elternhaus gerade einmal eine Stunde Rast halten, bevor er, mit Wäsche und Lebensmitteln beladen, wieder forteilen musste, um pünktlich im Internat anzukommen. Als Seminarist fand er viel Freude am Zeichnen, an Kunstgeschichte und Musik, besonders am Klavier- und Orgelspiel. Sein Lehrer war der königliche Musikdirektor Karl Eduard Hering. Spielte dieser die Orgel, so kam es schon einmal vor, dass er seinem Schüler »Ablösen« zurief und mitten im Choralspiel plötzlich die Hände von den Tasten nahm. Als Orgelpräfekt musste dieser dann schnell in die Tasten greifen. War der Gottesdienst schwächer besucht, so sagte der schwerhörige Hering so laut, dass man es in der ganzen Kirche hören musste, »Spielen Sie schneller, es sind wenig Leute da!« Nach seiner Zeit in Bautzen besuchte Vater die Königliche Kunstgewerbeschule in Dresden. Später wurde diese zur Kunstgewerbeakademie ausgebaut, welche damals am Antonplatz neben der Markthalle untergebracht war. Als der begeisterte Kunstjünger das Schulgebäude betrat, begegnete er einem würdigen Herrn mit Vatermörder in Biedermeiertracht, die er stets zu tragen pflegte, Professor Dr. August von Aie. Bekannt durch sein Werk »Leben und Wirken« Albrecht Dürers. Professor von Aie gab unserem Vater Gegenstände aus dem Kunstgewerbemuseum als Modell, die er zeichnen musste. Diese Vorschusslorbeeren nahm er als Schüler dankend an und setzte die Zeichnungen mit großer Freude, dank seiner Begabung, schnell und gut um, was von Aie mit einem tiefen, kurzen Grunzen honorierte. Bald lebte sich der junge Kunstschüler in Dresden ein. Bei Kantor Altscher in der Breitestraße fand er eine passende Wohnung. Bei dem Kantor hatten einst zur Weihnachtszeit Tiroler Sänger aus dem Zillertal vor der Tür gestanden und ihn gebeten, am heiligen Abend in der Kirche singen zu dürfen. Dass er zusagte, erwies sich als Glücksfall, denn sie sangen das bis dahin in Sachsen unbekannte Weihnachtslied »Stille Nacht, heilige Nacht«, ein Lied, das in den folgenden Jahren aus der Weihnachtszeit nicht mehr wegzudenken war. Vater, dessen Geldmittel in seiner Dresdner Zeit sehr beschränkt waren, hatte ein Studium des Grafen Luckner ergattert, späterer Seeheld im Ersten Weltkrieg. Lugner war königlich-sächsischer Kammerherr und für seine Späße bekannt. Als ich ihm später einmal auf einer Reise in einem Hamburger Hotel vorgestellt wurde, zerriss er auf unsere Bitte hin als Demonstration seiner Körperkraft allein mit seinen Händen ein dickes Telefonbuch. Die Umstehenden klatschten begeistert Beifall und der Graf grinste zufrieden. Vater sollte auf Empfehlung von Geheimrat Graf als Gegenleistung die Jungen einer in Dresden lebenden englischen Familie auf ihren Spaziergängen begleiten. Die Mutter, eine junge, schöne Frau, war allein mit ihren zwei adretten Töchtern im Alter von etwa 14 bis 16 Jahren und den Söhnen von etwa 8 bis 10 Jahren. Der Vater war angeblich im Zweikampf gefallen. Sie wohnten in der Strehlener Straße in einer sehr großen Wohnung mit viel Personal. Ein echter englischer Butler in Kniehosen und Schnallenschuhen empfing Besucher mit undurchdringlicher Miene. Bei einem Besuch des Zoologischen Gartens erfuhr mein Vater, dass der kleine Engländer Algernon Fitzroy und der andere Charles Herzog von Southampton hieß. Fitzroy sollte später ein britischer Politiker der Conservative Party und Speaker des Unterhauses werden. Wie überrascht war Vater, als er erfuhr, dass diese hochadlige Familie mit dem englischen Königshaus verwandt war. Die gemeinsamen Ausflüge führten sie ins Elbsandsteingebirge und in alle Museen, die Dresden zu bieten hatte. Den Museumsbesuchen schloss sich die Mutter mit ihren zwei Töchtern oft an, zumal Vater die Bilder sachkundig erklären konnte und auf besonders hervorragende Werke hinwies. Mit den Jungen ging er schwimmen und ließ sich sogar tapfer zum Rollschuhlaufen auf der Bahn in Lüdeckes Wintergarten in der Nähe des großen Gartens überreden. Da er niemals zuvor auf Rollschuhen gestanden hatte, lösten seine ersten Laufversuche große Belustigung bei den Jungen aus. Es waren fröhliche, wilde Kinder. Bei Ausflügen fingen sie Molche, Salamander und Blindschleichen, und in der Wohnung hielten sie weiße Mäuse, die infolge ihrer starken Vermehrung schnell zur Plage wurden, sehr zum Leidwesen des vornehmen Butlers. Mein Großvater, der nachts wegen der Mühle viel wach sein musste, lieh sich jede Woche von einem alten Büchermann ein Buch. Darunter waren vielfach Reisebeschreibungen, die ich auch lesen durfte. Daher mag es wohl auch kommen, dass der Wandertrieb in mir sehr geweckt wurde. Bei einem Besuch in Dresden lief ich mit meinem Bruder ungefähr 45 Kilometer bis Schandau. Zurück fuhren wir dann mit dem Dampfschiff. Es war ein herrlicher, heißer Sommertag. Mit meinem gesparten Geld konnte ich meinen Bruder freihalten und großzügig ein Mahl an Bord bestellen. »Ich bestelle mir eine gefüllte Taube«, tönte ich großspurig. Mein Bruder entschied sich für einen Schweinebraten. Als das Essen kam, war die Heiterkeit groß. »Dein Täubchen ist nur so groß wie eine Zitrone«, lachte mein Bruder, während er gut gelaunt mit Messer und Gabel in seinen Braten stach. Der Schweinebraten kostete 60 Pfennige, die Taube 10 Neugroschen. Zu meinem Leidwesen war mein Bruder satt und ich noch hungrig wie zuvor. Entschädigt wurde ich mit einem großen Krug kühlem Wernesgrüner, den wir im Biergarten an großen langen Tischen unter mächtigen Kastanien mit großen Schlucken zügig leerten. Sogar auf der berühmten Hamburg-Amerika-Linie von Hapag-Lloyd wurden die Biere aus Wernesgrün damals serviert. Wenn mein Vater nicht studierte oder die Kinder unterhielt, erkundete er die Umgebung. Auerbach sollte für ihn zur zweiten Heimat werden. Dort lernte er unsere geliebte Mutter kennen. Ihre Eltern waren allerdings nicht begeistert von der Liaison, denn sie wünschten sich einen Fabrikanten als Schwiegersohn. Ihre Firma, C.H. Lange, blühte zu dieser Zeit richtig auf. Nach dem Ausland, insbesondere der Schweiz, wurden Geschäftsbeziehungen geknüpft und durch persönliche Reisen vertieft. Die Firma C.H. Lange war eine der führenden Gardinen- und Spitzenwebereien sowie Bleichereien und die einzige ihrer Art, die nach einem Jahrhundert noch der Familie gehörte. Beide Großeltern waren unermüdlich darin tätig. Der Großvater zeichnete die Spitzen- und Stickereimuster selbst. Ein noch vorhandenes Musterbuch zeigt sein zeichnerisches Geschick und seinen feinen Geschmack. Im Göldstahl hatte er eine Bleicherei und Apreturanstalt mit viel Grundbesitz und in der Nähe des Bahnhofs eine Gardinenfabrik errichtet. 1893 erschien im Eckert und Pflug Kunstverlag das Buch »Die Großindustrie des Königreichs Sachsen in Wort und Bild« und dort fand sich die folgende Beschreibung. Mit nur 3 Maschinen anfangend hat genannte Firma heute 33 Maschinen in Falkenstein in Betrieb. Nebenbei aber auch noch eine Weberei in Oberitalien, um ihrem italienischen Kundenkreis alle nur denkbaren Vorteile bieten zu können. Hand in Hand mit der Erweiterung, respektive Vergrößerung der Weberei, ging diejenige der Bleicherei und große Gebäudekomplexe liefern dafür den besten Beweis. Berücksichtigt man nun, dass ein einziger zur Fabrikation englischer Gardinen nötiger Webstuhl die respektable Summe von ca. 16.000 Mark kostet und dass die Firma C.H. Lange deren in Falkenstein und Oberitalien zusammen 40 in Betrieb hat, so zeigt sich deutlich, welchen Aufschwung genannte Firma genommen hat. Durch eine große Anzahl Reisende lässt genanntes Haus seine mannigfachen Fabrikate vom Vorhang bis zur feinsten Salongardine in Deutschland und auch im Auslande vertreiben und eine nicht minder große Zahl Zeichner liefert hierzu die Entwürfe. Außerdem hält es große Muster- und Verkaufslager in Berlin und Hamburg. Fast 600 Arbeiter und ein großer Apparat von Beamten sind nötig, um nicht nur die Millionen von Metern zu weben, sondern solche auch zu versenden. Und, verdient erwähnt zu werden, dass die Firma mit allen den vielen, die ihr Brot dort verdienen, das beste Einvernehmen hält. So hat sie, selbst in stiller Zeit, ihren Arbeitern stets Verdienst gegeben. Ein Umstand, der angesichts der heutzutage immer mehr hervortretenden, vielfach unberechtigten Unzufriedenheit der Arbeiter umso mehr Anerkennung finden wird und muss. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Firma übrigens enteignet und arbeitete unter dem Namen VEB Falkensteiner Gardinenweberei und Bleicherei weiter. Später wurden weitere Firmen angeschlossen und schließlich wurde sie in VEB Gardinen- und Spitzenwebereien Falkenstein umbenannt. Die Fallgard besaß 16 Produktionsstätten. Mit der Vereinigung 1970 zum Großbetrieb VEB Plauener Gardine, dem größten Textilbetrieb Europas, umfasste die Belegschaft ungefähr 5.500 Beschäftigte. Die Ära C.H. Lange war damit endgültig Geschichte. Zum Glück mussten die Großeltern das nicht mehr erleben. Trotz der Einwände der Schwiegereltern fand die Verlobung unserer Eltern im Oktober 1882 statt. Sie zogen als Neuverheiratete in das geräumige zweite Stockwerk eines stattlichen Hauses mit seinen eleganten, hölzernen Fensterläden. Fast täglich besuchte das Paar die Großeltern. Mit meiner Kindheit verbinde ich viele schöne Erinnerungen, vor allem mit meinem Vater. Als ältester von uns 3 Kindern hatten wir nie Langeweile. Ein Fest war für uns Kinder die jährliche Kartoffelernte auf den großelterlichen Feldern in Steinigt-Wolmsdorf. Wie herrlich war es, wenn die Sonne am blauen, wolkenlosen Himmel ihre Strahlen über die Stadt warf, nach Osten gesäumt von blau-schwarzen Fichtenwäldern, gekrönt vom Steinberg. In der Luft kräuselte sich der weißbläuliche Qualm der Kartoffelkrautfeuer, in deren Glut frisch geerntete Kartoffeln brieten, die wir mit Genuss verzehrten. Als Vorboten des Winters sahen wir es an, wenn im Herbst im Garten deckreisig zum Schutz der Rosen und aller empfindlichen Pflanzen angefahren wurde. Wir bauten uns aus Reisig Höhlen, die herrlich dufteten. In den Häusern wurden nun die Öfen geheizt, eine behagliche Stimmung verbreitete sich. Gegen Abend saßen wir 3 Kinder häufig auf dem Sofa und lauschten den Märchenerzählungen unseres Vaters. So lernten wir die alten, aber ewig jungen deutschen Märchen, gesammelt von den Gebrüdern Grimm und von Bechstein, sowie die dänischen Märchen von Andersen kennen. Ich schmiegte mich dabei oft in Vaters Schlafrock und machte es mir gemütlich. Wenn wir zu den Großeltern fuhren, hatte der Großvater auf dem Ofen mechanisches Spielzeug aufgestellt, das durch die Ofenwärme betrieben wurde. Natürlich stürzten wir Kinder uns stets begeistert darauf. Der Großvater saß dann im grünen Armstuhl neben dem Ofen, zog an seiner Virginia-Zigarre und schmunzelte, wenn das kleine Spielzeug gut ging. Vater fantasierte währenddessen am Klavier. Das Abendbrot vereinigte uns am runden Tisch. Unser Großvater aß am liebsten Käse, besonders Altenburger Ziegenkäse. Übrigens, diese Käsesorte gibt es heute noch. Dazu trank er sein Fläschchen Wein, wobei er bei jedem Schluck aus dem Glas den Duft des jeweiligen Tröpfchens analysierte. Obst, Pfeffer oder Lakritz. Gern erzählte unser Vater, wenn wir als Kinder an kalten Winterabenden mit ihm auf dem Sofa saßen und ich mich in seinen Schlafrock wickelte, wie er in seiner Jugend die Nordlichter beobachtet hatte. Besonders faszinierten uns jedoch seine Geschichten von Irrlichtern über sumpfigem Gelände, die mit ihrem geheimnisvollen plötzlichen Aufleuchten und Verschwinden so manchen Wanderer in der Nacht vom rechten Weg abbrachten. Unser lieber Vater erzählte uns auch so manches aus seiner eigenen Kindheit, von Familie, Land und Leuten. Auf vielen Reisen zeigte er uns unser Vaterland, für dessen Geschichte und vor allem Kunstgeschichte er uns Kinder von frühester Jugend an zu begeistern wusste. Einmal machten wir eine Reise nach Italien. Während der Überfahrt über den Comer See erkrankte plötzlich meine Mutter. Wie ein Lauffeuer ging es durch das Schiff. »Die deutsche Dame hat die Cholera«, munkelten einige Passagiere. Der Kapitän isolierte daraufhin meine Eltern, welche dann lediglich einige Erfrischungen durch ein kleines Schiebefenster gereicht bekamen. Im Sommer stellte sich heraus, dass unsere Mutter nicht an Cholera, sondern einer Blinddarmentzündung erkrankt war. Trotzdem hing ihr Leben am seidenen Faden. Es blieb meinen Eltern nichts anderes übrig, als sich in Italien einzuquartieren und uns Kinder zurück nach Dresden zu unseren Großeltern zu schicken, in der Hoffnung, der Zustand unserer Mutter würde sich bald bessern. Mein Vater pflegte seine Frau aufopferungsvoll. Als meine geschwächte Mutter nach wochenlangem Krankenlager endlich der Genesung entgegenging, konnte unser Vater sie wieder für einige Stunden allein lassen. In dieser Zeit traf er sich meistens mit dem Herrn Apotheker Dolci, einem freundlichen Italiener, der ihn unter anderem nach Mailand begleitete. Die Stadt und ihre Bauten begeisterten ihn unheimlich. Herr Dolci war es auch, der später die Firma meines Vaters kaufen sollte. Als es unserer Mutter wieder besser ging, konnten die beiden endlich die Heimreise antreten, aufgeteilt in kurze Tagesetappen. Unsere Mutter schilderte uns später oft ihre große Sehnsucht, mit der sie nach uns Kindern, nach den Eltern und ihrer Heimat verlangt hatte. Wir Kinder besuchten die dem königlichen Seminar angegliederte Seminarübungsschule. Mein bester Freund war der 2 Jahre ältere Nachbarssohn, Ernst Trändorf, Sohn von Professor Trändorf. Ernst, der später Theologie studierte, zog in den Ferien, meist mit Schaftstiefeln, blauer Schürze und Tabakpfeife, den Spaten geschultert, in den Seminargarten. Unsere Freundschaft sollte über unsere ganzen Studentenjahre hinweg anhalten und leider mit seinem Tod im Ersten Weltkrieg ein jähes Ende finden. Aber das ahnte ich in meiner unbeschwerten Jugend noch nicht. Am Vorabend des 1. Mai, zu Walpurgis, beteiligten wir uns am Besenbrennen am Bendelstein. Hierbei wurden alte Reisigbesen mit Hobelspänen umwickelt und in Pech getaucht. Danach wurden sie angezündet und im Kreise geschwungen. Auf allen Höhen loderten nach dem Brauchtum unserer Ahnen die großen Feuer. Im Sommer fuhren wir auf Bretterflößen auf dem kleinen Teich im großelterlichen Garten, den wir im Winter zum Schlittschuhlaufen benutzten. In der kalten Jahreszeit gab es außerdem auf dem Maschinenteich eine Eisbahn. Vetter Kurt, ein begabter Bastler mit großer technischer Begabung, unternahm vom Schuppendach aus Flugversuche, fotografierte viel und legte Telefonleitungen. Wir hatten immer mächtig viel Spaß zusammen. Welch herrliche Verstecke gab es bei meinem Elternhaus in Auerbach, wenn wir Räuber und Gendarm spielten. Da waren das Gewächshaus mit seinen herrlichen weißen Rosen und dem Feigenbaum, das Lusthaus mit seinen bunten Glasfenstern auf einem Hügel am Teich und der Schuppen. »Kurt, Erich, kommt hierher«, rief ich den beiden Spielkameraden zu. »Los, in das Häuschen müssen wir rein.« Beide kamen mit aufgeknöpften Hemden und roten Wangen den Hügel hochgelaufen. »Schnell, mach die Tür auf, wir verstecken uns hier. Da findet Machtel uns nie und nimmer.« Ich holte den Schlüssel für die schwere Pforte zum Lusthaus aus seinem Versteck, schob ihn hastig in das Schloss, drehte einmal um und drückte die Tür möglichst lautlos auf. Wir drei Jungs sprangen ins Innere, verschlossen die Tür sofort hinter uns und versteckten uns unter den massiven Holzbänken. Es roch nach Holz, Metall und Staub. Ein Franzosenkäfer lief über meine Hand. Wir hielten den Atem an.
»Wo seid ihr denn?«
rief Martel nach einer Weile ein wenig resigniert aus der Ferne. Im Lusthaus würde sie uns nicht vermuten. Das war ein gutes Versteck. Dann war da noch der Eiskeller, in dem später der treue Kutscher Gustav durch dort entstandene Gase auf tragische Weise den Tod finden sollte, und die Wagenremise, in der die Landauer, die offenen Kutsch- und Jagdwagen sowie Schlitten standen und in der Ledergeschirre ihren unvergleichlichen Geruch verbreiteten. Das Grundstück war wirklich ein Paradies für Kinder. Abends las unser Großvater uns Kindern in Gegenwart unserer Großmutter vor dem Zubettgehen den Abendsegen vor. Morgens, nach dem Studieren der Morgenzeitung, ging er häufig in sein Kämmerchen, eine regelrechte Handwerkerstube, ausgestattet mit Hobelbänken, Buchbindemaschine und allen erdenklichen Geräten. Auf dem Gaskocher brutzelte der Leimtopf. In diesem Kämmerchen entstanden verschiedene Bastelarbeiten, besonders die Pyramiden, die zu Weihnachten alt und jung erfreuten. In den Ferien begleiteten wir unseren Großvater oft nach Falkenstein, wo er auch nach seinem Austritt aus der Firma immer wieder nach dem Rechten sah. Bei den Arbeitern war er sehr beliebt. In der kleinen Schenke neben der Bleicherei saß er in den Pausen mitten unter ihnen und bezahlte die ganzen Getränke. Zu Hause pflegte er immer zu sagen, »Wir müssen alles auf dieser Erde zurücklassen.« Aufmerksam verfolgte er das politische Geschehen und war ein glühender Anhänger Bismarcks. Als sozial denkender Arbeitgeber bekämpfte er jede Lohndrückerei, wie sie leider von vielen heimischen Fabrikanten betrieben wurde. Eindruck auf mich machten die vielen kindshohen Standvasen, die überall im Haus, passend zur Ausstattung, verteilt worden waren. Diese stammten von der Tante unserer Großmutter Lange, die mit dem Direktor der kaiserlich-russischen lithografischen Anstalt in Petersburg, Johann Karl Pohl, verheiratet war. Lange Freundschaft verband Karl mit dem russischen Ministerpräsidenten Fürst Gortschakow, der ihn auch in Dresden besuchte. In großer Gunst stand Pohl bei dem Zaren Nikolaus I., den er häufig durch das Kabinett führte. Noch heute besitzen wir Ringe, Vasen und Gebrauchsgegenstände, die der Zar ihm geschenkt hatte. Auf russischen Lithografien ist sein Name noch verzeichnet. Onkel Pohl war ein Tierfreund und ein Wohltäter der Armen. Er spendete viel für den Tierschutzverein, dem er auch ein Haus in Dresden und ein stattliches Vermögen hinterließ. Pohls lebten im Sommer gerne auf ihrem Weinberg in Loschwitz, in der Nähe der Schillerstraße.